Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 56. Oder Ausgründen. Ausgründen. Ich habe in diesem Podcast noch nicht darüber gesprochen, aber ich habe einige Erfahrungen mit Startups. Als Journalist, klar, als jemand, der selbst eins gegründet hat und als jemand, der viele Gründerinnen und Gründer beraten hat, als Pitch-Trainer. Darum weiß ich, dass die Klischees über das Gründen manchmal stimmen, aber meistens nicht. Es gibt zwar die jungen Menschen mit übergroßem Ego, denen man Geld beinahe hinterherwirft, weil sie es schaffen, Investoren in ihren Businessplänen den berühmten Hockeystick, also ein exponentielles Wachstum, zu verkaufen. Aber es gibt nicht so viele, wie man denkt. Zumindest nicht in Deutschland. Und Geld hinterherwerfen, das gibt es hier auch sehr, sehr selten. Im Gegenteil. In Deutschland muss man dem Investorengeld oft hinterherlaufen. Und das ist nicht der wichtigste Dauerlauf bei einer Gründung. Die innovative Idee muss irgendwann in ein Produkt oder eine Dienstleistung münden, die man verkaufen kann. Und vielleicht das Wichtigste, man muss Kunden finden, die sie kaufen wollen. GründerInnen aus dem DLR haben ein paar entscheidende Vorteile. Erstens, sie können was. Zweitens, sie haben nicht nur Ideen, sondern, so Gott will, auch bereits Patente oder Prototypen. Und drittens, sie bekommen im DLR viel Unterstützung von Menschen mit jeder Menge Erfahrung. Denn das ist ein Traum, den Wissenschaft und Politik gemeinsam träumen, dass wir in Deutschland, dem Land der Ideen, besser, schneller und häufiger Dinge aus der Forschung in die Anwendung bringen, wie es so schön heißt. Ein Mann, der sich täglich mit diesen Fragen beschäftigt, ist Carsten Lemmer, DLR-Vorstand für Innovation, Transfer und wissenschaftliche Infrastrukturen. Er muss wissen, was man braucht für den Weg aus der Forschung in die Anwendung.
Ich glaube, was wichtig ist, dass Wissenschaftler von Anfang an Ideen nach vorne denken und dann natürlich halt in die Anwendung auch sofort mit überlegen. Das ist zum Beispiel so, wenn ich halt eben eine Technologie entwickle, die noch sehr grundlegend ist, kann ich mir natürlich die Frage stellen, wo könnte ich sie anwenden? Wo kann ich sie nutzen? Wenn ich halt eben zum Beispiel das Thema Mobilität der Zukunft adressiere, dann wird man wahrscheinlich sagen, die soll emissionsfrei, sicher, leise und automatisiert sein. Und dann kann ich sozusagen mir auch überlegen, was muss ich denn eigentlich tun, um das umzusetzen, aber auch, um das nachher hoch zu skalieren.
Skalieren, wohlgemerkt.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Nein, Herr Effenberg, skalieren, wirklich. Wir haben in unserem Podcast bereits über das U-Shift gesprochen, die fahrbare Plattform, aus der man praktisch jedes Gefährt machen kann. Mich hat interessiert, wie man von so einer Idee oder so einem Konzept aus dann weitermacht.
Jetzt kann man halt eben sagen, naja, wir haben das mal skizziert und hier auf dem Reißbrett kann man sehen, das könnte ganz gut aussehen. Wir gehen dann ein bisschen weiter. Also wir entwickeln solche Konzepte, Detailkomponenten werden dann auch ausprobiert im Labor und dann bauen wir sowas 1:1 auf als Fahrzeug, aber nicht nur so als, ich sag jetzt mal, blinkendes Holzmodell, sondern so, dass es halt eben wirklich fährt. Und wir haben auch jetzt bei diesem Beispiel, deshalb ist das vielleicht auch ganz geeignet, es war ja jetzt gerade die Buga in Mannheim, Buga 2023, und dort haben wir rund ein halbes Jahr lang Forschungsbetrieb mit diesem Fahrzeug gemacht. Das heißt also, Besucher konnten mitfahren, verschiedene Gruppen haben sich halt eben auch dort angemeldet und wir haben dann natürlich die Benutzer gefragt. Wir haben also, wie ging es euch damit, wie habt ihr euch gefühlt? Im Nachhinein ist euch eigentlich das und das aufgefallen. Also wir haben sozusagen halt eben die breite Gruppe an Menschen, die Buga besucht haben, gleich als Probanden in Anführungsstrichen für unsere Forschung genutzt, um solche Themen wie Akzeptanz, wo kann man Sachen verbessern, adressieren. Und wir haben zum Beispiel auch Vertreter aus dem Blindenverband gehabt, die mit einer Gruppe da waren und die haben uns auch nochmal sehr wertvolle Hinweise gegeben, wo man gesehen hat, das kann man halt eben sozusagen an der Stelle vielleicht noch optimieren. Und Stichwort nach vorne denken ist halt eben sozusagen diese gute Idee sozusagen zu realisieren, prototypisch. Und dann kommen die Wirtschaftspartner ins Spiel, weil nur dadurch wird es eine Innovation. Also die Forschungseinrichtung bringt ja selber keine Produkte auf den Markt. Das gilt fürs DLR ganz genauso. Wir entwickeln also Technologien bis zu einem gewissen Reifegrad und können dann halt eben auch zeigen, dass es wirklich funktioniert. Und zwar nicht nur im Kleinen, im Labor, im Reagenzglas, sondern auch großtechnologisch. Und was man dann braucht, sind Industriepartner, die dann halt eben mit einsteigen und sagen, ja, also damit ich das dann produzieren kann, müsste man noch dieses oder jenes machen. Und hier haben wir aufgrund der Materialien oder der Konstruktion hohe Kosten. Und da entsteht dann halt eben die Innovation, wenn man das gemeinsam auf den Weg bringt. Und insofern die Aufgabe des DLRs ist es hier, die Innovationspipeline zu füllen.
Was die allermeisten Startups gemein haben, nach wenigen Jahren gibt es sie bereits nicht mehr. Wie sieht es denn mit denen aus dem DLR aus?
Ausgründungen aus dem DLR sind außerordentlich erfolgreich am Markt. 90% bleiben langfristig am Markt bestehen. Wenn man das mal sozusagen im Vergleich sieht, dann sieht das eigentlich eher invers aus. 10% überleben in der Breite, 90% stellen ihren Geschäftsbetrieb wieder ein. Wir haben in der Tat, sage ich mal, langjährig können wir das nachweisen, 90% bleiben am Markt bestehen. Und wir haben auch, sage ich mal, am Ende zwar mit einem Deep Tech Fokus, aber auch eine breite Palette. Das sind halt eben dann von der Ausgründung nachher dann vielleicht auch Ingenieurbüros oder kleine und mittelständische Unternehmen, aber halt eben auch Großunternehmen bis hin zu den berühmten Einhörnern, die es ja in der Startup-Branche gibt, das Unternehmen, die halt eben entsprechend hochkapitalisiert sind. Es gibt auch ein Einhorn, was sozusagen seine Wurzeln im DLR hatte, das ist die Agile Roberts AG, also aus dem Bereich der Robotik dort unterwegs. Also es gibt eine breite Palette.
Wenn Startups die beim DLR entwickelten Technologien nutzen, dann ist das natürlich nicht kostenlos. Aber so ein Modell macht nur Sinn, wenn die neu gegründeten Unternehmen auch eine Chance haben, wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Wenn Sie jetzt ein Startup gründen und Sie haben halt eben sozusagen sehr hohe Lizenzgebühren als Einmalzahlung, dann ist sozusagen das Basisinvestment weg. Dann haben Sie zwar eine Lizenz, können aber nicht mehr den Geschäftsbetrieb aufbauen. Das heißt also, dass DLR ist da, sage ich mal, sehr flexibel, gute Lösungen zu finden. Es gibt natürlich gesetzliche Rahmenbedingungen. Wir müssen diese Rechte auch verwerten und in Anspruch nehmen. Das ist ja Wissen, was auch aus Steuergeldern generiert wurde. Und insofern machen wir das halt eben dann auch. Aber prinzipiell auch ein Großkonzern kann natürlich halt eben die Sachen, die als Schutzrecht verfügbar sind, nutzen. Für die Startups sind das natürlich halt ein ganz wesentliches Asset. Und oftmals ist es halt eben so, dass die Entwickler das Know-how mitnehmen, dann das Schutzrecht entsprechend lizenzieren und nutzen können. Und das ist dann halt eben dann der Wert der Firma. Und wir waren ja bei Beispielen, auch ein sehr aktuelles Beispiel ist die InSpace Propulsion Technologies GmbH, auch ein relativ junges Unternehmen. Und die haben halt eben eine Alternative zu Hydrazin hergestellt. Jetzt wissen wahrscheinlich die Hörer nicht, wofür brauchen wir eigentlich Hydrazin?
Also es ist ein Raketentreibstoff.
Genau, es ist ein Treibstoff, der zum Beispiel für Satellitentriebwerke in der Raumfahrt eingesetzt wird. Hydrazin ist aber halt eben relativ giftig und kann nur sehr aufwendig dann auch verarbeitet werden, weil er halt eben beim Betanken dürfen Menschen damit nicht in Berührung kommen, weil es halt eben dann giftig ist. Und das, was halt eben die Firma entwickelt hat, ist eine umweltfreundliche Alternative dazu, die halt eben dann sozusagen halt nicht mit einem Ganzkörperschutz verwendet werden kann. Und der Nutzen ist eigentlich zweierlei. Zum einen ist es halt eben Green Tech, was dort entsteht. Zum zweiten ist natürlich halt eben dadurch, dass ich halt eben nicht mit so giftigen Stoffen hantiere, die Verarbeitung sehr viel einfacher. Das heißt also, es wird sehr viel kostengünstiger, dieses halt eben zu realisieren. Also auch das ist so ein schönes Beispiel. Und ein Beispiel, was noch nicht am Markt ist, aber im nächsten Jahr mit Sicherheit an den Markt kommen wird, ist die Firma SmartKai. Ist auch ein Ausgründungsprojekt, was wir gerade betreuen. Und das ist, ja, ich sage jetzt mal ganz flapsig, eine digitale Einparkhilfe für Containerschiffe. Und anders als beim Einparken beim Auto ist es halt eben so, dass die Umgebung beim Schiff ja auch beweglich ist, je nachdem, wie Wind und Wellen dort sind. Und das ist manchmal bei schwer einsehbaren Hafenbereichen auch nicht so ganz, ganz trivial. Und im schlimmsten Fall kann durch Strömung, Wind und Tiefeverhältnisse das halt eben dann auch zu Kollisionen kommen. Das sind oftmals dann auch ja Schäden, die im sechsstelligen Bereich liegen. Also das ist schon richtig Geld, was da kaputt gehen kann. Und hier ist sozusagen so ein Assistenzsystem auf der Infrastrukturseite realisiert. Das heißt, diese Vielzahl der Schiffe, die es auf der Welt gibt, die müssen nicht alle so ein Assistenzsystem haben, sondern wenn man das in dem Hafen hat, kann im Prinzip jedes Schiff, was dort anlegt, diese Einparkhilfe nutzen und hat eben dabei halt eben dann auch Schäden sowohl am Schiff als auch in den Hafenanlagen vermeiden.
Ich möchte gerne wissen, wie so eine Ausgründung aus Sicht der GründerInnen aussieht. Hier Lukas Wehrling von der eben erwähnten InSpace Propulsion GmbH.
Als Forscher und Wissenschaftler am DLR haben wir viele Jahre dran gearbeitet, verschiedene Alternativen zu screenen, die halt einfach ungiftig sind, die leichter zu handhaben sind, einfacher zu testen sind und dadurch natürlich auch gewisse Kostenvorteile bieten. Und irgendwann waren wir so weit mit der Technologie, dass wir gesagt haben, also eigentlich müssen wir jetzt eine Ausgründung machen und diese Technologie ins All bringen, weil wir halt auch gesehen haben, dass ein Bedarf am Markt da ist. Gerade im New Space ist in aller Munde, also der ganze New Space-Bereich, verstärkte Kommerzialisierung der Raumfahrt ist ein wichtiges Thema. Und da geht es auch oft darum, einfach nicht mehr diese zwar super leistungsfähigen, aber dann einfach giftigen Treibstoffe zu haben, sondern eine entsprechende Alternative, die einfacher zu handhaben ist. Und wir sprechen von grünen Treibstoffen. In unserer Raumfahrtbubble ist das ein stehender Begriff, darf man halt nicht verwechseln mit, dass sie jetzt CO2-neutral oder so sind. Aber sie sind deutlich viel, viel, viel leichter zu handhaben und ungiftiger wie alles, was herkömmlich verwendet wird.
Die Gründer kommen aus der Treibstoffforschung.
Wir bauen im Endeffekt ein Triebwerk und das gesamte Antriebssystem. Synonym kann man sehen, wenn man ein Auto hat. Also das Triebwerk ist sozusagen der Motor und das Antriebssystem ist alles, was den Kraftstoff, Benzin oder Diesel vom Tank wirklich in den Motor bringt. Und im Endeffekt werden wir dieses Ganze, also im Auto würden wir den gesamten Antriebsstrang liefern. Und das typische Kunden bei uns sind Satellitenbauer, also von den großen wie Airbus oder UAB, also potenzielle Kunden, bis hin zu auch so New Space Player, die vielleicht eine Kapsel bauen oder einen Microlauncher, der oben eine Oberstufe hat, die Triebwerk benötigt. Also alles, was im All unterwegs ist und einen Antrieb benötigt, sind potenziell unser Kundenkreis. Von einem kleinen Satellit CubeSat bis hin zum Lander, der auf dem Mond landet, sag ich mal. Und ja, ein Antrieb im All braucht man einfach, um zum Beispiel die Bahn zu ändern, also jetzt irgendwo hinzufliegen, von A nach B zu kommen, oder auch um so, es gibt immer noch so atmosphärischen Widerstand, den auszugleichen, wenn man jetzt im niedrigen Erdorbit zum Beispiel ist. Oder Thema Weltraumschrott, umso mehr Weltraumschrott es gibt, umso öfter muss man ausweichen, auch dafür benötigt man Antrieb. Auch durch die ganzen Konstellationen, es gibt Zehntausende von Satelliten sollen bis nächste Jahrzehnt gestartet werden oder werden gestartet. Das macht das Thema Weltraumschrott und Ausweichmanöver, Antriebe noch relevanter, wie es in der Vergangenheit schon war.
Und diese beim DLR entwickelten Technologien nutzen die Gründer.
Wir haben zwei Technologien, die wir als Ausgründung dann auch nutzen, die im DLR entwickelt wurden. Eine Technologie ist für so kleinere, leichtere Satellitenraumfahrzeuge super geeignet, aufgrund der Eigenschaften von den Treibstoffen. Und die andere Technologie, das, was Felix entwickelt hat, wirklich für die größeren, schweren Kapsel- oder Landeeinheit, da ist es super geeignet.
Und jetzt erklärt der Felix, wie er vom Forscher zum Gründer wurde. Felix Lauck.
Ich habe 2017 am DLR, am Institut für Raumfahrtantriebe, angefangen zu promovieren und war beauftragt, eine neue sogenannte grüne Treibstoffkombination zu entwickeln, die selbstzündend ist, also diese Eigenschaft, dass sie selbstzündend ist, heißt Hypergol. Es gibt solche Treibstoffkombinationen schon, allerdings sind die sehr giftig und krebserzeugend und deswegen hat man natürlich den Anreiz, die zu ersetzen, um entsprechend Kosten einsparen zu können. Und 2017 habe ich mit der Entwicklung angefangen. Im Rahmen der Promotion ist auch ein Patent entstanden, das das DLR angemeldet hat, und irgendwann hat sich natürlich die Frage gestellt, wie geht's weiter? Die Doktorarbeit ist jetzt ziemlich am Ende und es ist natürlich immer interessant zu forschen. Allerdings auch was aus der Forschung in die Anwendung zu bringen, ist dann der nächste Schritt. Und das ist das, was wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben haben. Einmal mit der Technologie von Lukas und dann auch mit meiner Technologie. Wie schon erwähnt, die ergänzen sich sehr gut für verschiedene Größenklassen von Raumfahrzeugen, wo der Einsatz von den Technologien Sinn macht. Und deswegen das kleine Leichte ist Hinox-Lukas-Technologie. Und die größeren, schwereren Satelliten, da ist dann die HIP-11-Technologie, die ich entwickelt habe, am geeignetsten.
Die Beziehung zum DLR hat einige Vorteile.
Wir haben natürlich einen riesen Glaubwürdigkeitsvorschuss, weil wir vom DLR kommen, weil die Leute uns kennen. Das ist ein Vorteil, den wir haben. Die wissen genau, okay, wir haben Ahnung, wie so ein Raketentriebwerk funktioniert. Wir haben das schon x-mal gemacht. Wir sind jetzt kein windiges Startup, das eine fixe Idee hat. Bei den Corporates oder bei den Größeren ist ja da doch einiges an Skepsis da. Nichtsdestotrotz ist bei uns im Raumfahrtbereich, vor allem im Bereich für Antriebe für jetzt Satelliten oder für Teile, die im All fliegen, gibt es eine riesen Markteintrittshürde, und das ist die sogenannte In-Orbit-Demonstration. Also wir müssen als Unternehmen unsere Technologie ins All schießen, auf dem Satellit demonstrieren, und um sozusagen das TÜV-Siegel zu bekommen, wird vielleicht beim Auto synonym verwendet werden. Wenn ich dann ein Auto an den Markt bringe, kann noch so toll sein. Ich kann sagen, ich habe im Prüfstand alles getestet, aber es kriegt kein TÜV oder es wurde nicht in der Umgebung, wo es dann angewendet wird, getestet. Dann wird es auch niemand kaufen oder wird halt erstmal sehr viel Zurückhaltung ernten. Das ist ein Thema, das wir initial als Firma stemmen müssen. Also wir müssen Antriebssystem, Triebwerke ins All bringen, die dort demonstrieren, zeigen, okay, hier haben wir die Messdaten, hier der Satellit hat genau das Manöver durchgeführt, und wenn wir dieses Siegel haben, dann ist es deutlich einfacher, Sachen wirklich auch zu verkaufen.
Das Ausgründungsprojekt SmartKai hilft Frachtschiffen bei der Navigation im Hafen und wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Sebastian Feuerstack vom DLR-Institut für Systems Engineering für zukünftige Mobilität.
Man muss sich vorstellen, dass diese Schiffe sehr groß sind. Also wir reden hier um Schiffe bis zu 400 Meter, die auf zum Beispiel Rampen zu fahren, um die Autoverladung zu machen. Und das ist in der Tat eine Zentimeternavigation am Ende des Anlegeprozesses. Und da ist jedes System hilfreich, was die Einschätzung erleichtert, der Abstände und auch der Zulaufgeschwindigkeiten des Schiffs auf die Kaikante.
Getestet wurde SmartKai unter anderem am Europakanal in Cuxhaven.
In Cuxhaven muss man sich vorstellen, dass man vor der Hafeneinfahrt eine unheimliche Strömung hat, die längs zu dieser Einfahrt läuft, die eben schwer einzuschätzen ist, weil die sich ändert.
Wenn ein Frachter sich nähert, liefert das System wichtige Informationen für den Kapitän.
Wenn er dann in eine gewisse Nähe kommt, also in die Funkreichweite unseres Systems, dann verbindet sich automatisch das System mit unserem landseitigen Messsystem und ergänzt dann Informationen auf der Karte. Also er sieht dann zum Beispiel die Schiffssilhouette, wie es die landseitige Messung sieht, auf seiner Karte. Und er sieht eine genaue Abstandsschätzung der Schiffssilhouette zu der Keimung.
Eine sehr junge Ausgründung aus dem DLR ist Exometer. Carsten Lämmer.
Exometer liefert im Prinzip eine Dienstleistung. Und zwar wissen die, ich sage das jetzt mal ganz angeberisch, alles über Materialien. Und wenn sie jetzt halt eben sagen, ich brauche ein bestimmtes Material, was bestimmte Eigenschaften hat, einen bestimmten Temperaturbereich, säurefest, zäh und so weiter. Also sie definieren, was sie eigentlich brauchen. Und dann sagen sie das der Firma Exometer.
Und was Exometer dann macht, erklärt uns Mitgründerin Barbara Prähofer.
Das bedeutet, dass wir Unternehmen jeglicher Art helfen, schneller und einfacher die Materialentscheidung hinzubekommen. Das bedeutet, wir simulieren im Grunde die Materialzusammensetzungen und können so raus das beste Material abgestimmt für den bestimmten Use Case bestimmen.
Exometer kann einen Mehrwert für zahlreiche Industriezweige bieten, Produktion, Luftfahrt oder den Energiesektor.
Immer dann können wir den größten Mehrwert schaffen, wenn es wirklich Materialien sind, wo die Entwicklungszeitraum relativ lange ist. Also es bedeutet jetzt, wir finden nicht das neue Kleidungsmaterial, sondern wir finden zum Beispiel für Airbus oder Audi neue Materialien in Fahrzeugen, Flugzeugbau und haben natürlich auch mit dem DLR und auch mit der ESA Big einen Aerospace-Bezug.
Und man muss selbst nicht aus dem Bereich Materialwissenschaft kommen, um die Dienste von Exometer in Anspruch zu nehmen.
Kann aber auch so sein, dass Personen, die jetzt keine Materialexperten sind, sagen, irgendwie brauche ich ein Material und ich schwimme immer in meiner Bubble, weil ich eigentlich keine Ahnung habe, was gibt es denn noch an neuen Materialkombinationen, und dann kann das auf einer sehr hohen Flugebene auch stattfinden.
Kosten sind ein wichtiges Thema bei der Suche nach Materialien, aber auch Nachhaltigkeit.
Wir bekommen sehr, sehr viele Anforderungen. Produkte müssen aufrechterhalten werden, nur man weiß, 2025 gegen einen Bestandteil verboten werden soll, und da sind wir auch ganz, ganz tief drinnen. Also Nachhaltigkeit und Kosten sind tatsächlich neben natürlich den Standard chemischen, physikalischen und Engineering-Eigenschaften die wichtigsten.
Jetzt haben wir ein paar wirklich beeindruckende Beispiele von forschenden GründerInnen oder gründenden ForscherInnen kennengelernt. Ich möchte aber wissen, wie das grundsätzlich bei den jungen Menschen aus der Wissenschaft ist, die zum DLR kommen. Wollen die nicht einfach nur in Ruhe ihrer Forschung nachgehen, ohne an die Verwertbarkeit zu denken?
Die Menschen, die im DLR arbeiten, die kommen, weil sie gute Forschung machen wollen und nicht per se, weil sie automatisch gründen wollen. Aber man kann ihnen natürlich die Optionen aufzeigen. Und insofern machen wir das, dass wir bei unseren internen Forschungsprojekten, auch die müssen ja am Ende irgendwie finanziert werden, und wir sorgen dafür, dass halt eben sozusagen die Anwendungspotenziale von Anfang an mitgedacht werden. Und wenn ich einen sehr, sehr niedrigen Reifegrad habe, also ich sehr grundlagenorientiert unterwegs bin, dann ist das sicherlich etwas generischer, als wenn ich halt eben sozusagen schon einen hohen Anwendungsreifegrad habe, vielleicht auch sogar schon im Austausch mit Wirtschaftspartnern stehe. Das muss man natürlich dann entsprechend mit berücksichtigen. Das ist uns wichtig. Wir sagen halt eben, wir wollen exzellente Forschung und wollen, dass diese exzellente Forschung auch wirklich in die Anwendung kommt. Also es gibt ja keine Ausgründungsverpflichtung, ja? Also dass man sagt, wer hierher kommt, der muss gleich unterschreiben, er gründet. Also wir brauchen ja auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Es ist einfach eine Option. Einige von denen haben erfreulicherweise doch das Gründergehen. Und das ist ja das, was man halt meistens im Studium, gerade wenn man so im technischen, naturwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftlichen Bereich ist, nicht automatisch auch im Studium lernt. Und wir haben jetzt neu entwickelt, weiterentwickelt, wie wir halt eben das Thema Ausgründungsunterstützung für den Transfer weiterentwickeln können. Und dafür gibt es jetzt im DLR ein eigenes Gründerprogramm. Wir haben das Startup Factory genannt. Wir wollen halt mit definierten Input einen qualitativ hochwertigen Output erzeugen. Und die Factory produziert schon, und da kommt auch was Gutes bei raus.
Und mal ehrlich, beim Wettrennen um die besten Köpfe hilft dieses Engagement auch.
Wir brauchen die Besten, und natürlich schauen wir auch, dass wir besonders attraktiv sind. Wir bilden halt den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr, sehr gut aus. Das ist, glaube ich, das, was es attraktiv macht. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, und ich muss nicht am Anfang, was auch zu Beginn des Berufslebens manchmal sehr schwierig ist, ich muss mich nicht am Anfang entscheiden und sagen, genau so ist das und bis zur Rente ist das sozusagen vorgezeichnet, sondern ich habe einfach viele Optionen. Ich glaube, das ist halt eben auch ganz wichtig, weil unsere Welt verändert sich sehr, sehr stark, und in dem Sinne, glaube ich, muss man auch als Arbeitgeber halt eben dort gute Randbedingungen bieten.
Am Ende ist das Engagement für uns alle gut, denn, so hat es uns Anna Christmann, die Beauftragte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für die digitale Wirtschaft und Startups, gesagt.
Startups sind diejenigen, die die tollen Ideen und Erkenntnisse aus der Wissenschaft und Forschung in die Praxis bringen. Ich freue mich sehr, dass das DLR nun diese Möglichkeiten stärker nutzt, ihre Aktivitäten im Bereich der Luft- und Raumfahrtforschung, aber ja auch in anderen Bereichen, jetzt in Ausgründungen zu bringen.
Wir freuen uns natürlich auch. Und besonders freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.